Hallo, Gewinnspiel Manu hier. Wir verlosen heute was, deswegen melde ich mich kurz vor der Folge heute. Am Montag kommt unsere neue Folge Le Buffet. Das ist das Format, bei dem wir über alle Spiele reden, die im PlayStation Plus Programm und auch bei den Mitbewerbern bei Xbox Games with Gold und Co. auftauchen und zu spielen sind. Und zum Jubiläum. PlayStation Plus feiert 9-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund hat uns Sony kontaktiert, ob wir nicht Keys verlosen wollen unter unseren Hörerinnen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu supporten. Insert Moin ist komplett werbefrei und deswegen brauchen wir eure Unterstützung auf der Crowdfunding-Seite steadyhq.com/insertmoin oder auf patreon.com/insertmoin. Wenn ihr uns dort unterstützt, dann landet ihr automatisch im Lostopf. Am Ende der Woche, am Freitag, den 31. Mai 2019, verlose ich dann unter allen Supporterinnen diese zwei Keys für jeweils 12 Monate PlayStation Plus. Vielen Dank an Sony für die Bereitstellung dieser Codes. Viel Glück euch bei dem Gewinnspiel und jetzt viel Spaß mit der Folge. Macht's gut! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir ist der Micha. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Du klingst heute so bassig.
Ja. Ich hoffe, meine Stimme bleibt jetzt so nach der Erkältung. Da muss ich gar keine Filter mehr drüber legen, um erotischer zu klingen. Sehr schön. Wir reden heute über Snacks. Wir sind heute nicht zum Frühstück und Mittagessenszeit ist auch noch nicht so richtig. Deswegen pfeifen wir uns ein paar leckere Snacks rein. Wir haben hier das Format Le Snack. Wenn ihr auf eure Podcatcher schaut oder bei uns auf der Seite, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Wir haben ein wunderbares neues Logo für dieses Format von Max, aka Maxer, unser guter Illustrator-Freund. Vielen lieben Dank an der Stelle. Es sieht so zum Anbeißen süß aus, dieses neue Logo, dass ich denke, wir müssen viel, viel öfter noch snacken. Aber was machen wir hier bei Le Snack, Micha? Erklär mal unser Format, was ich so liebevoll die Spielehäppchen-Show genannt habe.
Die Spielehäppchen-Show?
Klingt so ein bisschen wie so ein RTL-Format, gell?
Ich stelle mir da vor, wie Rudi Carrell irgendwie die reinmoderiert kommt, so die Spielehäppchen-Show. Die Sache ist, dass wir hier, so wie der Name schon sagt, einfach Spiele im Kleinformat besprechen. Also wir haben da normalerweise immer monothematische Cast innerhalb der Woche. Und da ist es so, dass wir dann immer relativ groß und umfangreich über ein Spiel reden. Und es gibt manchmal so Titel, wo wir entweder keinen Gast zu finden oder wo das Spiel an sich so schnell beschrieben ist, dass man damit jetzt nicht die 30, 40 Minuten füllen kann, die wir normalerweise immer als Folge haben. Und deswegen gibt's Snack. Also meistens sind's Gäste. Also in der Regel können wir auch
bei dir zumindest.
Bei mir zumindest. Also ich habe immer so Titel irgendwie am Start, die sind so nischig und haben so wenige Leute gespielt, dass oder es sind so Geheimtipps irgendwie, die jetzt gerade rausgekommen sind. Jetzt hat der Kater gerade seine 5 Minuten. Der ist gerade um mich herumgelaufen. Kann man das hören?
Sehr deutlich. Der will auch Snacks. Der will auch seine Snacks.
Der ist gerade mit zurückgesetzten Ohren, also die Ohren sind da hinten gelegt, auf den Sofa gesprungen, um mich herum und jetzt gerade aus dem Raum raus. Fantastisch. Jedenfalls, diese Snacks sind gerade deshalb wegen den Gästen hauptsächlich. Also werdet ihr heute an den Titel auch merken, das sind unbekannte Spiele oder Spiele, die halt für so ein sehr kleines, schmales Publikum gedacht sind. Ja, aber wir wollten das nicht untergehen lassen. Man muss ja nicht immer in aller Ausführlichkeit über alles reden. Manchmal hilft ja auch so der Tipp und der Hinweis, der Fingerzeig. Und dafür ist die Folge heute da.
Genau. Oder es sind kurze, kleine Snack-Spiele, die vielleicht keine ganze Folge rechtfertigen, weil man gar nicht so lange darüber reden könnte. Ja. Manchmal bekommen ja auch iOS-Spiele oder kleinere Spiele, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben, auch eine Folge ab. Aber auch bei Le Snack habe ich zum Beispiel auch nicht den Anspruch, dann Spiele immer so komplett unbedingt durchzuspielen, sondern vielleicht auch mal nur kurz eine kleine Meinung dazu zu haben. Und wir haben heute auch wieder eine bunte Mischung. Wir haben sehr skurrile koreanische Spiele dabei, bei denen schwierig war, Gäste zu finden. Wir haben iPhone-Spiele dabei, die vielleicht ein wenig kürzer sind. Und wir steigen mal direkt ein mit einem koreanischen Fanservice Beat'em-up Brawler-Game, was du im Gepäck hast.
Smash the Battle heißt das. Das ist
Smashing, oder?
Smashing. Tatsächlich, Smashing the Battle. Ha! Weil das ja, ich muss jetzt gerade an Smash Bros. Denken, aber nein, das heißt Smash the Battle und ist ein
Smashing.
Ja, Smashing, oh Gott. Und es fängt schon gut an. Gut an. Und das gibt's für PC und für Switch. Das gibt's ein bisschen länger schon für PC. Ist jetzt für die Switch portiert worden. Ist eigentlich ein Brawler so im Stil von einem Dungeon Crawler. Also da geht's darum, dass irgendwo in der Zukunft, da wird in so einer großen Fabrikanlage, wo sehr, sehr viele Roboter als Hilfskräfte eingesetzt werden. Die drehen durch, irgendjemand nimmt Kontrolle über die KI und du bist eine Mechanikerin, die aber nicht mehr zur Evakuierung es schafft, weil die hat irgendwo mittendrin in dieser Anlage steckt und die muss dann versuchen, einen anderen Weg herauszufinden. Und dann gibt es einen Kollegen, den man trifft, den muss man dann auch retten. Also der ist verwundet und kommt dann nicht raus und du bist dann die Heldin des Tages und klopft sich da durch. Also soweit so gut. Hat so einen Anime-Stil, hat auch, weil du ja sagst, Fanservice, spricht auf jeden Fall Fans von Anime-Titties an. Und ist leider auch das Einzige, was das Spiel so zu bieten hat, weil da war ich relativ schnell ernüchtert. Also ich hab's mir gekauft, weil ich solche simplen Brawler-Dinger super lustig finde und das eigentlich immer sehr gerne spiele, so zwischendurch.
Ja, die Grafik sieht auch geil aus. Also wenn ich mir die Videos so anschaue, das hat einen geilen Cell-Shading-Look. Also unabhängig davon, ob man Anime mag oder nicht, aber die Farben, die Texturen und so weiter haben so richtig schöne, bunte, auch mit so dicken Outlines. Also optisch spricht mich das auf jeden Fall an. Ja. Jetzt mal nur vom Grafikstil, von der Perspektive und von der Brawl-Action. Überall fetzt und spritzt irgendwie dann die Roboter-Werkzeuge rum. Und allein schon, dass sie mit so einem riesen Schraubschlüssel um die Gegend schlägt, ist ja schon geil genug eigentlich,
oder? Ja, und das ist genau das, was mich auch voll angesprochen hat. Mhm. Also ich mag halt auch so Anime-Stil und das finde ich cool. Also optisch sieht das gut aus. Und da sind wir aber schon beim ersten Problem. Also es sieht gut aus, aber läuft nicht gut. Also es, wahrscheinlich siehst du jetzt gerade die PC-Version, weil die läuft natürlich top, je nach PC. Auf der Switch ist es aber eine einzige Ruckelorgie. Es ist ein Patch rausgekommen, wo es besser geworden ist. Aber man hat es bleibt immer so unter den 30 Frames, es steuert sich dementsprechend einfach ein bisschen ungelenk. Man hat nicht so das Gefühl, dass die Steuerung und dass der Charakter, den du spielst, so gut drauf reagiert. Und das ist ziemlich essentiell eigentlich, weil man immer so Ausweichmoves macht. Also es gibt zum Beispiel eine bestimmte Ausweichbewegung, die triggert man, indem man wirklich einen richtigen Timing ausweicht. Dann kann man nämlich dann, wenn man anschließend noch schlägt, so einen Sonderschlag irgendwie ausführen. Und die Sache ist, dass das von der Steuerung, das ist schon mal, das fühlt sich einfach nicht so tight an. Und das ist ein Problem.
Ja, das ist natürlich doof, weil ich meine, knackig müssen ja nicht nur die Kostüme dann sein bei so einem Spiel, sondern halt auch die Steuerung und das Gameplay.
Richtig.
Und damit steht und fällt ja so ein Arcade-Game.
Und das ist eigentlich, also grundsätzlich ist es gar nicht so übel, denn die Voraussetzungen sind eigentlich gut, wenn die Performance gut wäre. Es ist so ein ganz simpler Dungeon-Brawler, also es ändert sich jetzt optisch gar nicht so ultra viel. Dafür schaltet man aber immer mehr, ich weiß nicht, so also wie soll man sagen, Fähigkeiten, Waffen und so Zeug irgendwie frei. Also es bleibt nicht immer nur bei diesen Schraubschlüssel, sondern man kriegt dann irgendwie dann später noch so extra Items. Du kannst zum Beispiel so Minen legen, die dann, das sind ja alles Roboter, die du da steuerst, die dann irgendwie unter Strom gesetzt werden und dich dann aufhalten und so. Und das wird auch ganz schön fordernd mit der Zeit. Und das ist ein ganz, eigentlich grundsätzlich sind alle Voraussetzungen da, um das halt zu einem richtig netten Grind-Titel für unterwegs zu machen. Also mal zwischendurch eine Runde Smashing the Battle zocken. So habe ich mir das jedenfalls gedacht und so ist es vom Plan halt auch. Und es ist, wie gesagt, optisch so gemacht, dass es zwar jetzt nicht so ultra wechselreich ist, bleibt immer nämlich in diesen urbanen Umgebungen. Dafür sind die Animationen aber wirklich gut und es ist sehr, sehr effektreich und da geht auch richtig viel in die Luft. Also eine Menge Explosionen und eigentlich, also wenn dieses Performance-Ding nicht wäre, das Trefferfeedback ist eigentlich auch geil. Also das ist ja so eine, du musst halt viel ausweichen und draufkloppen und es fühlt sich eigentlich, also wenn es mal fluffig läuft, fühlt es sich eigentlich gut an und es gibt keine Schusswaffen in dem Sinn, also es ist halt wirklich tatsächlich nur so ein Brawling-Ding und deswegen sind die Voraussetzungen eigentlich da, wenn die Performance bloß besser wäre. Das ist das größte Problem und da würde ich echt abwarten, was die Patches sagen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen.
Du redest jetzt aber über die Switch-Version,
ja, nur,
weil wie gesagt, die PC-Version.
Ja, PC-Version ist sich schon. Ja, und man hat halt eigentlich einen ganz guten Grind, wie sagt man? Loop? Loot? Ja, das ist so eine Grind-Mechanik. Also du kriegst Punkte dafür, dass du Sachen kaputt machst. Mit diesen Punkten kannst du dann noch mehr Zeug freischalten. Das ist halt das, was dich motiviert. Also Leute, die so auf diese Loot- und Grind-Mechanik so stehen, Looten und Grinden, die werden hier sehr glücklich werden, weil das ganze Spiel besteht im Grunde genommen daraus, man kann auch ganz viele Kisten kaputt machen und da Zeug irgendwie rausholen. Also sie haben quasi da an alles gedacht Und das macht auch Spaß, so Spezialfähigkeiten auch freizuschalten. Das sind ja dann so ein bisschen Prügelspiele, dann kann man halt irgendwie so ein Supermove.
Ja, wollte gerade sagen, hat man da verschiedene Charaktere, hat man da verschiedene Kampfstile oder ist es
wie unterscheidet sich? Du bleibst nur bei Sarah, so heißt die Hauptfigur, und das ist quasi der einzige Charakter, jedenfalls soweit wie ich gespielt habe. Man schaltet aber immer mehr so Sonderfähigkeiten rein, die man auf Slots legen kann. Also kannst nicht alles mitnehmen, sondern du suchst dir das schon vorher irgendwie aus, was du da machen möchtest. Und ja, das ist im Grunde genommen das, was man aufrüstet. Man kann stärker werden, man kann seine Stats aufrüsten und so weiter. Und das ist eigentlich so das Wesentliche. Also das ist Smash the Bell. Ist auch ein kleiner Titel, kostet 10 Euro. Ist generell nicht so teuer. Das einzige Problem ist halt, wie gesagt, Performance. Ja, gut. Und wenn man,
also nicht dies
ja, und wenn man allergisch gegen Fanservice ist, weil es ist ein Spiel der wogende Brüste.
Ja, ich meine, allein schon im Titelmenü hüpft der Charakter einfach sinnlos auf und ab, damit man die Physics sehen kann, aber es hat ja überhaupt gar keine Bedeutung, also gar keinen
Nein,
Sinn,
überhaupt
dass
nicht.
Die da das auf und ab hüpfen.
Es ist aber, also, es ist aber für das, was es sein will, gut gemacht. Also die Artworks sind wirklich gut. Ich finde das 3D-Modell, gerade mit diesen Kostümen, finde ich etwas seltsam im Menü. Es sieht aber aus der Vogelperspektive ziemlich gut aus. Ich denke nicht, dass dieses Spiel das aber so dringend nötig gehabt hätte. Also es ist ein Vergleich zu einem, es gibt ja Spiele, die ein bisschen stärker auf die Fanservice-Schiene gehen, die es aber auch konsequenter durchziehen, so Senran Kagura. Und dann sind dann auch dort tatsächlich die Zwischensequenzen immer so schlüpfrig. Und es finden so romantische Gespräche statt zwischen den Figuren. Das macht dann irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Bei Smash in the Bell hat man so das Gefühl, braucht das Game nicht, macht es, erweitert es nicht. Es gehen auch nicht weiter darauf ein. Der einzige Gag, der am Anfang so ist, ist, dass die Mechanikerin sich fragt, warum dieses Kostüm so bescheuert ist. Also der fällt das schon selber auf, dass es viel zu knapp ist. Und das ist eigentlich quasi auch alles. Das ändert sich auch ein bisschen, je nachdem, was für eine Rüstung man bekommt. Also es wird dann schon immer aufwendiger und sieht dann ein bisschen abgespaceder aus, aber es bleibt immer bei diesen, also da sind halt Körperstellen frei, wo du denkst, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Irgendwann reden die da nicht mehr drüber.
Vor allem nicht als Mechanikerin.
Nee, die hat am Anfang hat ja noch normalen Anzug an, das ist ja der Witz. Also du startest das Spiel und hast einen normalen Mechanikeranzug an und dann denkst du, okay, ja, das ist gut. Und dann kommt dieser Cyber-Kampfanzug und alles wird ein bisschen absurder. Aber ich denke mal, für die Zielgruppe ist okay. Es drückt natürlich auch alle Nerd-Schalter. Du kannst dir ja dann irgendwie dann auch im Aufrüstmenü dann verschiedene Kostüme geben, deine Brille aufsetzen, verschiedene Frisuren. Bla. Also das geht schon so in diese Richtung. Aber geht. Also da kenne ich Spiele, die es ein bisschen besser machen. Ist aber halt so ein Teilaspekt.
Ja, aber alle erwachsen, oder? Also es ist jetzt...
Alle erwachsen, ja, klar. Nee, das hätte ich jetzt auch erwähnt.
Nee, so klar ist es ja nicht immer. Also da gibt es ja viele Kandidaten, wo man nicht genau erkennt, wie alt die Frauen da sind.
Nee, das sind schon erwachsene Charaktere und das ist auch alles auf einem relativ harmlosen Niveau. Also das Spiel ist auch ab 12 freigegeben, insofern.
Alles klar. Gut, macht mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Also ich meine, der Grafikstil, der ist ja ganz nett, aber wenn dann die Performance nicht läuft, dann ist es natürlich nicht zu empfehlen.
Jetzt aktuell nicht. Also es ist, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie daran noch was machen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es so bleibt. Es gibt halt echt viele Switch-Ports und bei vielen Switch-Ports ist die Performance einfach scheiße. Es ist ja Saints Row 3 zum Beispiel rausgekommen und es ist ja eine Katastrophe. Also Ruckelorgel ohne Ende. Und ich glaube, das reiht sich da leider ein. Also schade ist, weil für unterwegs ist dieses Smashing-Gameplay eigentlich eine super Idee. Naja.
Naja, ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal irgendwie auch beobachtet. Am Anfang war das halt so die Goldgräberstimmung. Alles auf der Switch hat sich verkauft wie geschnitten Brot, auch für Spiele, die davor am PC irgendwie unbekannt waren. Und jetzt kommen ja ständig irgendwie Ports nach. Hop zum Beispiel war auf dem PC nicht so sonderlich erfolgreich, kam jetzt auf die Switch, aber hat auch einen furchtbaren Port. Habe ich jetzt noch nicht weit genug gespielt, aber ich habe mal die erste halbe Stunde reingespielt und es ruckelt wie Sau und sieht schlecht aus. Also da muss man inzwischen, glaube ich, echt ein bisschen aufpassen. Ja. Deswegen werden wir auch öfter dann wahrscheinlich über Switch-Ports hier reden.
Ja, vielleicht sollten wir wirklich echt mal so eine Sonderfolge machen. Könnt ihr uns ja mal Feedback geben, ob wir das mal machen sollen. Die Idee gab es mal zwischendurch im Raum, aber dass wir echt mal so Switch-Ports besprechen, weil das haben wir mittlerweile schon sehr viel gesehen und wirklich nicht, also grob geschätzt ist so 30% davon ziemlich scheiße.
Ja.
Und da reden wir nicht nur von
Run. Ich meine, aber das können wir ja hier bei Le Snack dann immer auch einfließen lassen. Gut, dann komme ich zu einem Spiel, was keine Performance-Probleme hat. Ich habe Alt Frequencies gespielt. Ist ein Smartphone-Spiel von den Leuten Accidental Queens, heißen die. Und das Studio mag ich total gerne. Die haben A Normal Lost Phone und Another Lost Phone gemacht und haben das zusammen mit den koproduziert mit Arte, die zum Beispiel auch Bury Me My Love gemacht haben oder dieses Graffiti-Spiel. Also Arte ist ja so ein Indie-Publisher geworden. Und die Accidental Queens, die haben eben dieses Normal Lost Phone gemacht. Die haben immer sehr ungewöhnliche Spiele und experimentieren da sehr stark mit Eingabe. Also wie man mit einem Spiel interagiert, sage ich mal so. Ja, also bei Normal Lost Phone hast du ja quasi ein simuliertes Betriebssystem eines Telefons vor dir. Konnte man zwar auch auf dem PC spielen, genauso wie jetzt Alt Frequencies auch, aber es sind eigentlich Spiele, die für Mobile Devices gemacht worden sind. Und du hast dann quasi dich durch die Nachrichten und Messages eines gefundenen Telefons navigiert und hattest nicht jetzt so eine ganz klare lineare Geschichte, sondern musstest halt rausfinden, wem dieses Telefon gehört. Haben wir eine eigene Folge zu. Auch den Nachfolger fand ich sehr, sehr gut. Und bei Alt Frequencies experimentieren sie wieder sehr, aber eher in die Audio-Richtung. Also während man bei A Normal Lost Phone sehr viel lesen musste, muss man jetzt sehr viel zuhören. Und zwar ist die Geschichte die, dass ein Zeitschleifen-Brexit sozusagen bevorsteht. Wirklich. Also die Regierung möchte über eine Abstimmung die Bevölkerung dazu aufrufen, für eine Zeitschleife zu stimmen. Frag mich nicht, wieso, warum. Da ist dann so eine Frau, die interviewt wird, das ist so quasi die Regierungssprecherin, die Außenministerin, und die sagt, die Idee ist quasi, die Menschen in eine Zeitschleife gefangen zu halten, dass wir quasi nicht merken, wie die Zeit weiterläuft, damit die Natur im Hintergrund Zeit hat, sich zu heilen.
Ja? Okay, ja.
Also so, das ist so quasi die Ausgangslage dieser Debatte. Und dann wird es so ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Also das Spiel läuft so ab, dass du immer auf ein Radio guckst. Also grafisch ist es nur, du schaust auf verschiedene Radiogeräte und kannst dann zwischen den Sendern hin und her schalten. Die verschiedenen Sender werden dann halt optisch auch so durch andere Radiogeräte und andere Hintergründe und so dargestellt. Und du schaltest dich durch die Frequenzen, deswegen eben dieses All Frequencies, und musst dann dort einzelne Zitate, einzelne Dinge aufnehmen. Du findest dann zum Beispiel so einen Studentensender, wo dann irgendjemand sagt, dass sie da irgendwie einen Hinweis gefunden haben, dass die Polizei irgendwie Leute festnimmt oder sowas, ja. Dann nimmst du das auf, mit so einem Swipe nach unten kannst du dann diese Nachricht aufnehmen, wechselst dann zum Nachrichtensender und kannst es denen schicken. Also in dieser Welt von Alt Frequencies sind alle Sender interaktiv und du kannst immer dort direkt anrufen sozusagen bei allen Sendern. Und das Anrufen machst du, indem du hochswipest und die gerade aufgenommene Nachricht denen schickst.
At the end of this week, voting stations will open on the subject of the time loop.
If this time loop could have a negative impact on our health,
it's far too early to draw any conclusions.
It's subliminal messaging. They mask it, but it's everywhere.
Tired of thinking about your daily hygiene? Sungate toothbrushes. Say yes to routine.
Ja, und dadurch kombinierst du halt quasi wie in so einem Adventure, musst du immer irgendwelche Schlüsselsätze finden, entdecken. Und durch die Zeitschleifenmechanik ist es ja so, dass sich das quasi immer wieder loopt. Also das heißt, du hörst so 2-3 Minuten Radiosender zu, kannst dann immer so diese Textnachrichten dann auch parallel zu dem, was du gerade hörst, sehen und musst dann diese Sätze aufnehmen und dann wieder zurückschicken. Mhm. Kannst du mir einigermaßen folgen?
Ja, ich glaube schon. Cool.
Interessantes Konzept, ja, oder? Also finde ich total spannend und funktioniert auch ganz gut. Ich bin noch nicht ganz durch, weil das auch so ein bisschen das Problem an dem Spiel ist. Zwischendurch war ich jetzt ein bisschen genervt. Also die ersten 2-3 Sachen, das sind relativ einfach. Da erkennst du sehr deutlich, dass dann der Radiomoderator dich halt dazu auffordert, wenn ihr irgendwas über dieses Zeitministerium wisst, dann schickt uns das. Und dann blätterst du durch die Sender, dann erkennst du, ach, den Satz wollen sie hören, dann nimmst du ihn auf und schickst ihn und dann kommst du ins nächste Kapitel. Ja, das sind so kleine Kapitel unterteilt und dann bekommst du wieder quasi neue Radiofrequenzen und so weiter freigeschaltet. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo halt irgendwie 6-7 Radiosender parallel laufen und da ist irgendwie was und ich finde jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich hänge jetzt quasi wirklich in diesem Zeitloop drin und finde nicht mehr genau das Spiel, schafft es gerade nicht, mir das mitzuteilen, oder ich stehe total auf dem Schlauch, zu kapieren, was jetzt gerade von mir verlangt wird. Und deswegen fängt es dann an, auch leicht nervig zu werden. Das kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt unseren Podcast hier jedes Mal durchskippst und immer wieder die letzten 10 Minuten, immer wieder die gleichen 5 Minuten hören musst und nicht die entscheidende Stelle findest, dann kann das so ein bisschen fummelig und nervig werden. Also meine Meinung ist noch nicht abschließend, aber die Idee allein finde ich so cool, dass wenn man irgendwie Bock hat auf so ungewöhnliche Ideen, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, gibt es für iOS, für Android und auch für PC und heißt Alt Frequencies, also Alt minus Frequencies.
Ja, das klingt echt cool. Das klingt so ein bisschen, es ist weird, aber ich mag weird. Also ich finde gerade so diese Ade-Sachen sind cool, weil sie so, ich habe dieses Homo Machina oder so zum Beispiel letztens gespielt und da bin ich noch nicht ganz durch. Genau, das habe ich noch nicht durchgespielt, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht als Thema mit reinnehmen, aber das nur so am Rande erwähnen und ich finde diese Ideen, diese Konzepte finde ich mega cool.
Da hatten wir eine eigene Folge zu, hint, hint.
Ah ja, tatsächlich, ne? Stimmt, ja. Fällt mir jetzt gerade auch ein. Es ist echt, also es sind gute Ideen immer dabei und ich mochte auch das Typewriter zum Beispiel, das ist auch ein Spiel, was die vorher rausgebracht haben über, ich glaube, da hat der Daniel eine Folge zugemacht, ne, zu die Geschichte der Typo sozusagen, der Schriftarten. Das ist richtig cool und das mag ich total, diese Konzepte von Arte. Das sind schöne, schöne Sachen, die da rausgebracht werden. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen hooked, lieber Manu.
Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuschauen. Ja, also spiel's durch, dann können wir es vielleicht noch mal nächstes Mal besprechen, ob die Story auch funktioniert.
Ja, sehr, sehr nett. So, jetzt kommt ein echter Geheimtipp. Und zwar ein Spiel, das ich jetzt erst kürzlich entdeckt habe. Das ist, soweit ich weiß, nur Switch-exklusiv. Das heißt Gallybreak. Gallybreak ist so eine Mischung aus Plattformer, Duist-Shooter. Ist so ein ganz kleiner Indie-Titel, der jetzt über Eurovideo und Wild River so für ein 20 als Retail-Version rausgekommen ist. Ich bin nicht mal sicher, ob es das digital gibt. Und das ist richtig cool. Das ist, also vom Look her sieht das so ein bisschen aus wie The Blob. Kennst du das? The Blob, das von THQ. Ja. So, und du spielst so zwei kleine, lustige, blobbige Kreaturen. Also Gally ist irgendwie so ein Planet, wo sie diese Dinger leben und alles da drauf hat irgendwie so eine Art.
Also nur, falls ihr euch jetzt wundert, wir sprechen nicht Jelly falsch aus. Nee. Es soll quasi Jelly sein, aber es wird mit G geschrieben auch. Also völlig. Gally.
Richtig.
Jelly mit G.
Ja. Jelly mit G. Aber die Dinger, die sehen halt quasi aus wie so Schleimdinger. Ja, also das Jelly, kann man so sagen. Also es ist so ein lustiger Comic-Stil, alles schön farbenfroh. Und es kombiniert ganz viele verschiedene Ideen aus verschiedenen Cage-Spielen. Also das erste ist, also es spielt sich wie ein Plattformer. Vogelperspektive ändert so ein bisschen von der Optik so an Mario 3D Land, ne? Also das für die Wii U.
Es Vogelperspektive?
Ist, ja, so schräg.
So schräg von oben, so isometrisch.
Fast isometrisch, schon. Ja, nicht Vogelperspektive, aber so ein bisschen schräg von oben. Man hat auf jeden Fall viel Übersicht über diese die Level. Und das Geile ist, es kombiniert verschiedene Sachen. Also das eine ist Plattforming. Also man steuert diese Figur ganz normal plattformermäßig durch die Level. Man muss Hindernisse bewältigen und so weiter und so fort. Und dann gibt es da dieses Dualstick-Shooter-Element. Also das heißt, also du kannst mit dem zweiten Analogstick, so ähnlich wie bei Geometry Wars und so, schießen. Und das Coole ist, dass die da das Farbelement aus Ikaruga mit eingebaut haben. Also die beiden Gallys, die können können grün oder orange werden. Und je nachdem, welche Farbe du hast, sind bestimmte Plattformen betretbar oder andere halt nicht. Ne? Soweit so klar. Also wenn du zum Beispiel Hindernis überfinden möchtest und da ist eine Plattform grün, dann kannst du da nur drauf, wenn du da tatsächlich halt auch selber die grüne Farbe angenommen hast. Du musst
per Tastendruck dich dann einfach wechseln oder wie?
Richtig, genau. Und das betrifft dann irgendwann später auch Gegner. Also es gibt bestimmte Gegnertypen, die dann auch nur mit einer bestimmten Farbe zu besiegen sind und so weiter. Also wer Ikaruga gespielt hat, der weiß jetzt ungefähr, was ich meine. Und das Ganze ist richtig, richtig sauber gemacht. Also es ist nicht besonders schwer oder so, aber es ist ein gutes Level-Design. Man kann viel entdecken. Man kann immer so, ich glaube, das spielt in so einer Art Laborumgebung hauptsächlich. Diese Gallys sind wohl irgendwie auch Versuchsobjekt oder was. Und du kannst dann immer solche Reagenzgläser, so große Gefäße aufmachen. Das machst du, indem du die ganze Zeit diese Switch-Bewegung machst. Das ist dann wie so eine Art Wirbel. Damit kannst du Sachen aufbrechen. Und irgendwann geht's aus der Laborumgebung raus. Und dann geht's dann auch wirklich in Naturlandschaften und so. Und es ist ein kurzes Spiel. Es geht so, ich weiß nicht, 3-4 Stunden vielleicht. Lass es 5 sein. Ist aber in dieser Zeit wirklich sehr unterhaltsam. Es gibt Bosskämpfe natürlich, die dann auch mit dieser Mechanik funktionieren. Und was alleine nett ist, ist zu zweit der Kracher. Weil zu zweit ist es so, dass einer den unteren, also den laufenden Gally steuert und der andere den oberen, der ist dann
quasi. Ach so, und wenn man switcht, dann wechselt auch die Steuerung.
Ja, genau. Und das ist geil. Geil. So, also das ist zu zweit, ist es wirklich gut. Es ist perfekt für unterwegs, da ist die Performance nicht so gut wie auf dem Fernseher, es ruckelt ein bisschen, aber davon abgesehen ist es ideal. Also man kann es wirklich mit den beiden Joy-Cons dann einfach spielen, man braucht dann wirklich nur diese zwei kleinen Dinger, die man dann abnehmen kann. Und es macht einfach Spaß. Also wenn ich mir etwas wünsche, ist, dass es dann ein bisschen schwerer wird. Es kommt später so ein schwererer Schwierigkeitsgrad, wenn man es durchgespielt hat. Das wäre cool gewesen, wenn man den von Anfang an auswählt, weil das ist auf jeden Fall für etwas Jüngere gemacht, erstmal ursprünglich. Was das Spiel jetzt nicht schlechter macht. Ich meine halt nur, wenn man halt viele Plattformer spielt, dann will man vielleicht direkt mit einem schweren Schwierigkeitsgrad einsteigen, weil man so viel schon kennt. Jetzt davon abgesehen, aber ein echter Geheimtipp. Also war sehr überrascht, habe das irgendwie zufällig auf Amazon gesehen, als ich was anderes bestellt habe und gedacht, das kannst du gar nicht, 20 Euro, okay. Nimmst einfach mal mit. Und war sehr angetan, das ist ein Spiel, über das kaum einer redet und das ist, kann ich sehr empfehlen, also Galley
Break. Und nutzt halt auch mal die Switch-Möglichkeit der Switch dann tatsächlich auch wirklich aus, gell?
Ja.
Also so dieses schnelle Zwei-Spieler-Koop-Geschichte, aber trotzdem auch alleine weiterspielen. Kommen dann irgendwie noch kreative, coole Fähigkeiten hinzu, die dieses Zwei-Spieler-System irgendwie nutzen? Oder bleibt es bei diesem Wechseln, einer schießt, einer fährt?
Also nee, es bleibt im Wesentlichen dabei. Also es gibt so ein paar Plattformrätsel.
Das ist einfach Erkundung, Plattformrätsel.
Ja, und Action, so Arenen. Okay. Also du hast so ähnliche, so Smash-Arenen, wie soll man das nennen? Es gab doch früher Smash-TV und man kommt dann ja immer in so Areale rein, so wo man halt viel schießen muss. Und das ist dann so, dass du dann in so einen Raum kommst, dann schließen sich die Türen. Man muss alle Gegner besiegen, um da wieder rauszukommen. Deswegen, es mischt diese beiden Elemente. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also es ist, das geht auch nahtlos. Also das zwischen Plattforming und diesen Arenen, wo du halt ballerst, gibt es halt quasi überhaupt keinen Übergang. Das sind jetzt nicht separate Level, sondern es ist halt mit in dieses Level-Design eingebaut. Und es ist halt davon. Also es ist wirklich gut gemacht. Und das, aber sie sind gut. Es gibt jetzt keine so super fetten Fähigkeiten, die da irgendwie neu kommen. Nur halt, das, was du quasi mit diesem kleinen Pad machen kannst, das reicht aber völlig aus, dass das ganze Level-Design daraus ausgelegt ist und so. Und ich finde die Bosskämpfe wirklich cool. Also es gibt zum Beispiel einen, der so in der, das sind, meistens sind die irgendwie in der Mitte angelegt. Es gibt einen, da musst du dich um den drumherum bewegen. Und da sind die, stell dir vor, so, da ist ein Ring und in der Mitte ist der Gegner. Und diese Ringe sind aber unterteilt in unterschiedliche Farben und der färbt dann immer unterschiedlich diese Hindernisse ein, sodass du manchmal halt einfach irgendwie in so ein Loch fallen kannst, wenn du nicht die richtige Farbe hast und dadurch kommt die Schwierigkeit irgendwie rein. Man muss sich dann zu zweit eigentlich auch immer ganz gut koordinieren, damit man dann nicht irgendwie in Bedrängnis kommt. Ein richtig gutes Ding. Also sehr zu empfehlen, kostet wie gesagt nur 20 Euro, finde ich, das ist ein total angemessener Preis und ja. Geheimtipp.
Wunderbar.
Guck mal, Hidden Gem.
Dann weniger Geheimtipp, weil es auch durch den großen Namen sicherlich schon einigen bekannt sein dürfte, aber exklusiv momentan noch für die Oculus Quest, die ich ja in den letzten Wochen jetzt getestet habe, möchte ich dir Vader Immortal Episode 1, eine Star Wars VR-Serie erklären. Also Vader Immortal, man spielt ein Star Wars Spiel exklusiv für VR erschienen und momentan auch zeitexklusiv nur für die neue Oculus Quest, also die autarke Brille, die jetzt von Oculus eben erschienen ist vor ein paar Tagen und ohne Kabel und ohne PC dann eben auskommt. Und das Ganze ist ein VR-Adventure, bei dem man eben auch Lichtschwert schwingend dann ein bisschen in die Action geht. Also sieht aus wie ein First-Person-Shooter. Du schlüpfst halt in die Rolle so eines Weltraumpiraten, hast so einen Roboter neben dir, der so ein bisschen sarkastisch daherkommt, wie bei den neueren Star Wars-Episoden. Und findest dich auf einmal, du startest dieses Spiel, Vader Immortal, und dann bist du in einem Raumschiff und sollst dann halt irgendwie den Hyper-Antrieb einschalten.
Hyper.
So ganz klasse. Ja, genau. Machst so klassische Sachen irgendwie. In VR ist es ja immer so schon allein befriedigend genug, irgendwelche Schalter zu drücken und umzulegen, weil die Oculus Quest ja mit so geilen Touch-Controllern kommt. Ja? Das heißt, es funktioniert richtig gut. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst in dieser Raumkabine und dann kippst du so ein paar Schalter um, dann öffnet sich so ein Schubregler und dann gibst du halt irgendwie Energie und schaust halt in den Weltraum. Schon geil genug. Und dann denkst du dir so, okay, ist jetzt ein bisschen Sci-Fi-Stimmung, ist jetzt noch nicht so richtig Star Wars. Und dann kommt ein großer Sternenzerstörer über dir. Und dann war ich schon komplett sold, war schon richtig begeistert. Dann kommen so Sturmtruppen, die dein Raumschiff kapern und das ist einfach auch ein geiles Gefühl. Du stehst dann da so und dann kommt halt so eine Sturmtruppe und bedroht dich und du denkst, ja, die trifft ja eh nicht, aber trotzdem ein bisschen beeindruckend. Und bring dich auf einen Planeten. Und das Ding ist geschrieben von David S. Goyer, der auch The Dark Knight und Secrets of the Empire geschrieben hat und soll wohl eine dreiteilige interaktive Serie sozusagen werden, aber zum selber Spielen eben. Und spielt zwischen Revenge of the Sith und A New Hope. Also es soll wohl die da irgendwie dazwischen irgendwie spielen und man landet dann auf so einem Lava-Planeten, die man in Rogue One auch gesehen hat schon. Mustafa heißt die, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Star-Wars-Buff, aber da soll das spielen. Also man wird dann dorthin gebracht, weil Vader, also wirklich auch Darth Vader, da irgendwie so einen magischen Stein yada 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 sucht. Ja? Also da, die Geschichte erlebt man dann ja da in VR. Man findet dann auch relativ schnell ein Lichtschwert, hat dann so ein kleines Tutorial, um selber dann eben ein paar Lichtschwertkämpfe zu machen. Und du sollst für Vader so etwas dort entdecken und erkunden. Möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, was man da genau macht. Aber im Endeffekt läufst du dann eben da durch irgendwelche Gänge. Dann kommen irgendwelche Sturmtruppen, die dich beschießen. Du ballerst mit deinem Lichtschwert dann eben diese Laserstrahlen zurück und so. Hat alles eine ganz coole Star-Wars-Atmosphäre. Funktioniert auch erstaunlich gut. Dafür, dass die Quest ja eigentlich nur so einen Mobile-Chip hat, sah das auch echt beeindruckend gut aus. Nicht ganz so gut natürlich, wie jetzt ein PC-VR-Spiel aussieht. Das merkt man da schon. Ich hoffe, dass sie da dann die Texturen und so noch ein bisschen hochdrehen. Es wirkt schon ein bisschen altbacken, aber hat halt einfach diesen Star-Wars-Bonus. Und dann begegnest du Vader nochmal und du kämpfst aber eben nicht gegen Vader, sondern sollst für ihn einen Auftrag erfüllen. Und dann kommt nochmal so ein Kampf und dann war Schluss. Ja, und das war jetzt, alles, was ich jetzt erzählt habe, war innerhalb von 20, 25 maximal Minuten. Und dann dachte ich so, okay, und dann kamen schon die Credits. Und ich dachte mir so, okay, das war's? Also das soll jetzt alles sein? Jetzt ist man gerade mal so drin. Also das ist mein einziges Dilemma gerade an der Sache. Ich habe eigentlich voll Bock drauf und es hört dann auch mit so einem kleinen Cliffhanger auf. Und du siehst halt Darth Vader, wie er vor dir steht, hat eine geile Atmosphäre. Aber das ist einfach echt zu wenig. Also wenn ich dafür jetzt Geld ausgegeben hätte, hätte ich mich echt geärgert. Ich hatte dadurch, dass es die Quest jetzt eben ein Leihgerät war, waren da eben so ein Zugang drauf, wo ich auf alle Spiele zugreifen konnte. Und dann konnte ich eben dieses Vader Immortal einfach installieren. Aber das ist zu wenig. Also ich verstehe nicht, warum sie es jetzt schon direkt released haben. Das ist viel zu wenig. Selbst als Demo, würde ich sagen, ist das irgendwie zu wenig. Und ich hoffe, dass da jetzt noch mehr kommt und dass die, wenn es dann wirklich eine 3-episodische Release sein soll, würde ich sagen, wartet noch ab, bis das da ist. Außer ihr habt so jetzt gerade eine Quest und habt irgendwie mega Bock auf sowas, aber die 20 Minuten, weiß nicht, da spielt lieber Superhot VR oder sowas in der Zeit. Es lohnt sich noch nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall nochmal anschauen. Das soll ja dann auch für die Oculus Rift dann kommen. Und ich hoffe mal, dass sie da noch ein bisschen das ausschmücken, weil, falls du dich erinnerst, du hast doch auch eine PSVR, diese Batman-Geschichte gespielt, oder?
Nee.
Ich frag dich, ob du die Batman-Geschichte
gespielt hast. Nein, habe ich nicht.
Ja, war eine rhetorische Frage, aber daran erinnert es mich. Da hatte man auch das Gefühl, geil, die haben die Stimmung von Batman eingefangen, tolle Atmosphäre. Und das war auch irgendwie nach 15 Minuten war diese Demo vorbei und da kam bis jetzt nie was. Genauso wie bei dem Blood and Truth, was jetzt kommt, da hatten wir doch auch dieses London Heist Demo. Das war ja aber auch als solches betitelt. Also bei London Heist hat man gesagt, das ist eine Demo und wenn die gut funktioniert, dann machen wir ein Spiel draus. Und das passiert jetzt ja auch. London Heist war cool, haben alle gefeiert und jetzt nächste Woche erscheint Blood and Truth.
Ach echt? Das kommt schon nächste Woche?
Das ist Vader.
Alter! Ja,
genau, das kommt nächste Woche. Da bin ich auch schon heiß drauf.
Da war die Demo war cool, ja.
Und Vader Immortal jetzt mit dieser Episode 1, das ist keine Episode. Das hätten sie dann vielleicht wirklich irgendwie Teaser oder sowas nennen sollen, damit da keine falschen Erwartungen irgendwie geweckt werden. Aber die Anlage ist da. Also ich hoffe mal, dass das da weitergeht und dass da noch was Spannendes passiert. Also ein perfektes Thema jetzt hier für Snack, weil alles andere würde keine Folge füllen. Da würde ich länger drüber reden, als das Spiel dauert.
Das ist schon irgendwie schade, weil das ist ja eigentlich eine super Idee. Aber naja.
Aber Vader gegenüberstehen, das wäre dann schon eher was für dich, oder?
Schlechten Atem, ne? Kann er überhaupt Kaffee trinken durch seine Maske? Wie geht das eigentlich?
Ja, den Strohhalm wahrscheinlich. Nein, der kann doch seine Maske abnehmen und in dieser Kugel da. Da kann er bestimmt auch Kaffee
trinken. Ja. A word of advice. Do
not anger Vader. Aber halt, was mir noch aufgefallen ist, was man erst in VR merkt, wir haben ja schon etliche Star-Wars-Spiele gespielt, was mir hier zum ersten Mal aufgefallen ist, wenn, wurde nie thematisiert auch in den Filmen, wenn du ein Lichtschwert vor dir hast und du hältst es ja wie ein Schwert, du blendest dich die ganze Zeit. Das ist eigentlich total die dumme Erfindung. Dieses Lichtschwert leuchtet ja auch in deine Richtung extrem hell. Und mir ist es hier echt so passiert, dass ich immer das Lichtschwert so erst von mir weghalten musste, um zu gucken, wo die Feinde sind, um dann wieder das Lichtschwert vorzuholen, um sie dann damit zu treffen. Weißt du, was ich meine? Das blendet total. Das ist halt wie, als wenn du dir mit einer Taschenlampe die ganze Zeit ins Auge leuchtest, während du versuchst, irgendwie Gegner zu entdecken. Also so richtig durchdacht ist das Lichtschwert eigentlich nicht.
Jetzt stimmt eigentlich, ne? Eigentlich müssten die Leute die ganze Zeit Sonnenbrillen tragen, wenn sie kämpfen.
Die müssten eigentlich so einen Blendschutz noch auf der Rückseite haben.
Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ist das nicht irgendwie, aber gibt es dafür nicht irgendeine Star Wars-Erklärung? Es gibt doch für alles eine Erklärung. Können Jedis nicht ihre Sicht kontrollieren? Das ist nicht,
die müssen ja nichts sehen, die spüren ja dann, ja, wo die Feinde sind.
Deswegen der Obi-Wan Kenobi, der mit zugekniffenen Augen da kämpft. Das kann man sich. Ach ja. Wo war ich jetzt? Ach so, das letzte Spiel, was wir für heute noch haben, ist ein Prügelspiel. Das heißt Blade Arcus Rebellion und ist eine erweiterte Version von Blade Arcus X. Und Blade Arcus ist ein Spin-off zu der Shining-Serie. Jetzt werden einige Leute sich am Kopf kratzen und sagen, hey, Shining, nicht so viel von gehört. Ist tatsächlich eine relativ umfangreiche Serie mit so ungefähr 30 Titeln, aber die ist nie oder erst kürzlich in den Westen gekommen. Also man hat davon im Westen relativ wenig mitbekommen. Gab es so früher auf den alten Konsolen, so Mega Drive und so, da gab es halt auch mal den einen oder anderen Teil. Aber dann hat man da lange, hat das eher so mit Abwesenheit geglänzt, obwohl es davon teilweise englische Übersetzungen gibt. Also in Amerika sind ein paar Teile rausgekommen für PlayStation 2, aber hier so eher nicht. Und jetzt ist kürzlich für Switch, also das ist, glaube ich, im Februar rausgekommen, ist ein Shining Resonance rausgekommen, eine erweiterte Version. Und das Blade Arcus Rebellion, was wiederum die erweiterte Version von Blade Arcus X ist, hat die Erweiterung der neuen Figuren. Also die Figuren, die in Resonance vorkommen, die sind jetzt also in diesem Roster mit drin, sodass das ganze Ding auf 21 Kämpfer ansteigt. Und das ist im Wesentlichen die Erweiterung. Das Spiel habe ich mir aus Japan mitgenommen. Switch hat ja jetzt keinen Regionalcode, deswegen kann man das hier auch spielen. Der Nachteil ist, die ganze Story ist auf Japanisch.
Story halt bei dem Video.
Ja, also das ist glaube ich, schon irgendwie in der Lore von Shining irgendwie drin. Und es gibt auch, wie gesagt, Übersetzungen. Es gibt auch Fan-Übersetzungen von Shining und so. Also es ist schon, wenn man will, kann man da in der Story drin sein. Ich habe aber jetzt, ehrlich gesagt, habe ich das natürlich wegen der normalen Gameplay geholt. Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein 2D-Prügler. Also es sieht so aus wie Street Fighter oder eigentlich eher wie BlazBlue, weil es einen Anime-Stil hat und geht so in die Richtung. Und es hat ein Tech-Battle-System. Das heißt, dass man sich am Anfang zwei Figuren auswählt und dass es eine Figur gibt, die halt im Vordergrund steht. Und die andere kannst du dann so für Support-Angriffe mit reinholen. Und sieht super aus, spielt sich eher so mittel.
Ich finde auch, die Bewegungen sehen so ein bisschen abgehackt aus.
Das ist das erste
aus,
Problem. Also das erste, also auf Bildern ist das super. Die Shining-Serie, gerade die neueren Teile, hat ein unglaublich schönes Art-Design, das mich sehr anspricht. Das besteht aus hauptsächlich sehr filigranen Figuren. Also die Kerle sehen sehr androgyn aus, die Frauen sind sehr zart und die Kostüme sind so prächtige Kleider oder irgendwie solche Sachen. Und das sieht mega cool aus, finde ich. Ich finde das Art-Design total schön. Und das ist so das Erste, wo ich dachte, ja, klar, so als Anime-Fighting-Prügel-Game, why not? Stehe ich drauf.
Und auch im Vergleich zu dem ersten Titel, Smashing, was wir heute hatten, sind die Frauen auch sehr viel dezenter irgendwie gestaltet, gell? Und nicht so übertrieben auf diesen Fanservice.
Gar nicht. Ja. Also das ist, so Fanservice ist jetzt, klar, Fanservice.
Wie du sagst, da stehen die Klamotten im Vordergrund, aber nicht in jedem die Anzüglichkeit.
Japanischen Rollenspiel gibt es immer ein kleines bisschen Fanservice. Das hat die Shining-Serie natürlich auch. Aber jetzt nicht so super exzessiv.
Es steht nicht so im Vordergrund wie bei Smashing.
Natürlich gibt es eine Beach-Episode, die gibt es aber überall. Die gehört zum guten Ton. Aber die tatsächlich ist das hier so, dass es halt nicht so das ausschlaggebende Argument ist. Also im Gegensatz zu Smashing hast du schon recht. Also es ist halt kein, sagen wir mal, Verkaufsargument, dass die jetzt in den Vordergrund heben. Es ist, das Problem ist, das erste ist, dass die, sobald das Ding sich anfängt zu bewegen, also sobald man von den Standbildern wegkommt, wird das Ganze nicht sehr gelenkt. Also man hat so im Vergleich andere Anime-Prüger, wie zum Beispiel halt BlazBlue, das sind die Meister ihres Fachs, die von Arc System Works, und das sind so, wie soll ich sagen, also da wirkt mit Arcus einfach sehr steif, also sehr, als hätte man Sprites nur mit minimalen Bewegungen irgendwie bewegt und so. Das ist einfach fluppt nicht so ganz.
Also wenn die so zuschlagen, sieht es halt wirklich aus, als skippt da irgendwie ein paar Frames.
Ja.
Also es sieht irgendwie so echt abgehackt einfach aus. Gerade weil man jetzt ja auch, klar, durch Mortal Kombat sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was die Qualität der Animation angeht. Aber ich finde auch, die Figuren sind so winzig im Vergleich zum Platz, der da auf dem Display noch ist.
Ja.
Also die kommen gar nicht so schön zur Geltung irgendwie.
Ja, es ist nicht super scheiße, ne? Das klingt jetzt sehr negativ. Es ist schon okay. Also man würde so jetzt das vergleichen mit älteren Spielen, die in diesem Stil gemacht sind. Der hält das eigentlich schon ganz gut mit, aber so 2019 irgendwie hat man da mittlerweile schon sehr, sehr smoothe Sachen gesehen. Es ist halt auch ein älteres Spiel, ne? Das ist halt schon ein paar Jahre alt. Das sieht man aber leider auch. Also da gibt es andere Spiele, 2D-Spiele, die das einfach locker überholt haben. Dragon Ball FighterZ zum Beispiel. Das ist ja streng genommen eigentlich ein 3D-Spiel, aber das ändert ja nichts daran, dass die Animationen dann einfach auf sehr viel flüssiger aussehen. Das ist ja einfach nicht der Fall.
Also ist eher zu empfehlen für Leute, die halt die Serie mögen, oder? Halt für
und die für Einsteiger, die okay. So, die nicht viele Prügelspiele spielen. Und das ist mein zweiter Kritikpunkt. Also, das Spiel funktioniert. Es macht Spaß, wenn man es gegen Freunde spielt. Gegen die KI ist lächerlich einfach. Singleplayer-Modus kann man sich eh knicken, wenn man die Story nicht versteht. Ohne Sprachkenntnisse ist es auch egal. Wenn man es aber mit Freunden spielt, dann macht das Spaß, wenn du Freunde hast, die vielleicht nicht so viele Prügelgames zocken. Weil das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich, weil es einfach ist. Also es hat einfache drei Button-Bewegungen, es sind sehr viele Circle-Moves dabei. Es gibt so die typischen Meta-Sachen, dass du unten kannst du so 4 Meta-Bars aufladen. Da kannst du jeweils so irgendwelche Sonderfähigkeiten zünden. Ist alles sehr transparent, aber alles auch nicht so kompliziert wie zum Beispiel bei einem Mortal Kombat. Also Mortal Kombat, habe ich ja gesagt, ist auch nicht das komplexeste Spiel aller Zeiten, aber Mortal Kombat ist zum Beispiel deutlich komplexer, weil man da sehr viel mehr Kombos machen kann. Und der sehr viel machen kann. Und das ist täuscht so ein bisschen bei Blade Arcus, weil jedes Mal, wenn du jemanden schlägst, gibt's so rollenspieltypisch dann diese Schadensanzeige, die man so sieht. Ne? Man kriegt einen Schlag und dann steht da so eine vierstellige Zahl oder so. Man sieht auch immer direkt, welchen Schaden das verursacht. Aber das gaukelt einem so eine Spieltiefe vor, die eigentlich auch nicht da ist. Und was auch ein bisschen fehlt, und das da ist BlazBlue und aber auch, Guilty Gear sind halt einfach auch weiter. Es ist nicht besonders vertikal, das Spiel. Also viele 2D-Fighter, viele Anime-Fighter gehen auch in die Höhe. Also man kann dann immer einen dreifachen, Vierfachsprung machen und dann geht der Bildschirm, erweitert sich nach oben hin mindestens doppelt so viel, sodass man halt irgendwie auch in der Luft kämpfen kann. Und das macht den Reiz von sehr vielen Spielen aus. Also gerade bei Guilty Gear in der Luft zu kämpfen, hammergeil. Das hier ist sehr, sehr bodenständig. Also man hat, der Bildschirm bewegt sich eigentlich überhaupt gar nicht nach oben, nur so ganz leicht. Und man hat, es ist teilweise ziemlich schwierig, überhaupt über den Gegner drüber zu springen, weil die Hitboxen teilweise so groß sind. Und ich muss, das ist ein etwas blöder, unfairer Vergleich, weil Blade Arcus wirklich deutlich besser ist, aber ich musste da zeitweise ein bisschen an das alte Rise of the Rhodes denken, weil so wie sich das gespielt hat und so von der Steifheit und so hat mich das irgendwie ein bisschen dran erinnert. Nur weil Rise of the Robots, also eins der legendär schlechtesten Spiele, da ging es nun mal um Roboter, also egal wie man das Spiel findet, und hat das irgendwie gepasst. Und hier sieht man diese filigranen, athletischen, total schön gezeichneten Figuren und die Kerle und Frauen, die alle so aussehen, das könnten diese Sachen machen wie in einem Wuxia-Film, wie in Tiger and Dragon oder so, weißt du, so die Luft und sag mal, und es sieht einfach nicht danach aus und das enttäuscht ein bisschen. Also ich würde es nur empfehlen für Leute, die einfach jedes Prügelspiel spielen müssen, so wie ich. Ich muss alles spielen. Das ist so Mittelfeld, also es ist nicht kacke, es ist aber auch nicht super gut, das ist eher so ein 2D-Fighter, der wirklich untergeht und der hauptsächlich wegen den echt guten Charakterdesigns auffällt, aber ich glaube, da kann man einfach auch schon fast eher die Rollenspiele spielen, weil dann gibt's halt auch tatsächlich mehr Kontext zu den Figuren und man weiß auch, woher die kommen und so weiter und so fort. Da gibt's jetzt halt eins für Switch und für PS4 die Neuauflage von Resonance. Ich würde eher empfehlen, wenn einen Shining interessiert, dann erstmal das zu spielen. Oder direkt Undernight in Birth Latest spielen. Das ist auch ein 2D-Anime-Fighter, aber...
Ach, das ist dieses Spiel, was du ständig erwähnst.
So gut. Aber ich versuche immer noch ein... Ja, aber wirklich, frag mal Leute, die viele Prügelspiele spielen. Das ist zum Beispiel ein fantastischer 2D-Fighter, Anime-Fighter. Anime-Fighter ist schon fast eine eigene Genre-Richtung. Und das, also gerade im Vergleich dazu sieht Blade Arcus einfach auch ein bisschen alt aus. Ich habe schon erwähnt, dass es auch langsam ist. Also es ist wirklich sehr einsteigerfreundlich auch, weil es sehr langsam ist. Langsamer als, oder ungefähr so langsam wie Mortal Kombat 11, was ich jetzt nicht unbedingt als Vorteil finde.
Wollen wir noch Yoshi reinwerfen?
Oh.
Das ist, mit dem Titel werde ich überhaupt nicht warm. Ich habe ein paar Mal jetzt schon, ich habe Yoshi angefragt, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Dann habe ich gedacht, cool, machen wir eine schöne Folge zu Yoshi. Aber ich habe ein paar Mal jetzt wieder weitergespielt und versucht, mit diesem Spiel irgendwie warm zu werden. Und ich glaube, es ist für mich wirklich nur ein Snack-Titel, weil ich finde den so dermaßen belanglos und langweilig. Aber er sieht so schön aus und er ist so putzig. Und ich will das neue Yoshi eigentlich sehr viel mehr lieben, als ich es dann eigentlich kann. Aber beim Spielen schläft mir irgendwie das Gesicht ein. Ich weiß nicht. Ich finde es so... Ja, natürlich ist Yoshi immer ein leichtes Spiel, hat auch eine andere Zielgruppe. Es ist halt ein Plattformer, klar, aber Yoshi's Crafted World, wie jetzt das neue Spiel heißt, ist so dermaßen seicht, dass ich da irgendwie gar keinen Zugang zu finde. Wie ist es dir denn ergangen?
Ich finde es
vielleicht. Vielleicht dann erklär doch mal, was gut daran ist. Also Crafted World heißt im Deutsch auch, heißt natürlich naja, sowas wie gebastelte Welt. Und das ist ja wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Also
der wesentliche Unterschied ist, ich habe Freunde.
Ja, daran liegt. Ja, weißt du, was ich mit Freunden mache? Mit Freunden spiele ich Brettspiele und nicht irgendwie langweilige Plattformen.
Brettspiele. Nein, im Ernst. Also das ist ein Spiel, das macht alleine überhaupt keinen Spaß, weil es so einfach ist. Das ist so ein bisschen, ist nicht so schlimm wie Gally Break. Da habe ich dir genau. Das ist eigentlich dasselbe. Gally Break macht alleine so Mittel, Bock. Zu zweit, Knaller, Yoshi dasselbe. Zu zweit finde ich, ist das sensationell lustig, weil es so entspannt ist. Man sitzt da gemütlich, völlig flätzig auf der Couch, trinkt Kaffee, frisst Kekse, unterhält sich und spielt Yoshi. Und Yoshi dudelt da so rum und man muss sich gar nicht so großartig auf das Spiel konzentrieren, freut sich aber immer über jede kleine kreative Idee, die da drin ist, weil ich mag halt diesen ganzen Pub-Look total, das ist total witzig gemacht, das erinnert mich sehr an das andere Papercraft-Spiel auf der Tearaway auf der PS4, nur dass es halt eben wie so ein Plattformer-Look ist, ist super und ich finde, das macht dann zu zweit wirklich Spaß, wenn man gemeinsam über diese ganzen Sachen staunen kann. So alleine sitzt man da und denkt, ja, ist cool, aber irgendwie fordert mich das Ganze nicht so. Und damit möchte ich aber gar nicht das Spiel als schlecht betiteln, denn es gibt ja auch Leute, die so Plattformer noch nie gespielt haben und oder generell sehr wenig spielen und für die ist das einfach ideal. Also es ist jetzt einfach nicht super schwer, es ist aber auch, also das ist halt einfach ein Einsteiger, wollte ich sagen.
Super schwer, es ist nicht super schwer.
Es ist nicht super schwer.
Man läuft von links nach rechts und dann hat man irgendwann den Levelende erreicht.
Es ist nicht super schwer.
Nein, es ist überhaupt nicht schwer. Also das ist so, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es schwerer sein muss, denn wie du schon gesagt hast, es hat einfach die Zielgruppe, es ist halt ab 6 freigegeben, du läufst von links nach rechts und es hat halt eher so diesen entdecke eine wunderschöne Welt, entdecke ein paar Geheimnisse, es hat sehr viele Sammelaufgaben, natürlich kann Yoshi wieder diese Eier werfen, na klar, und da alles irgendwie aus Pappe und Pappmaché zusammengebaut ist, man sieht ja wirklich noch so die Tesastreifen und die Fäden, die das zusammenhält. Und es ist so herzallerliebst und du hast dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, immer wenn du ein Level geschafft hast, die Rückseite des Levels zu besuchen, um dort diese 5 Woofies oder wie sie heißen, ja, diese Hunde zu finden. Und das ist so der ganze Reiz da drin, ja, in dieser Welt irgendwie mit den Eiern irgendwelche Pappmaché-Sachen umzuschmeißen, diese Hunde zu entdecken. Und es ist unglaublich kreativ. Also das möchte ich dem Spiel ja gar nicht abstreiten. Wirklich jeder Level hat irgendeine coole, besondere Eigenschaft, die aus diesem Pappe-Ding gemacht ist. Mal fährst du auf einem Zug irgendwie, dann hast du also ein Action-Gameplay, dass du halt während der Zug fährt irgendwelche Dinge erledigen musst. Oder hast dann irgendwie halt so kleine Schalterrätsel. Aber irgendwie langweilt es mich trotzdem extrem. Also zu zweit, ja. Zu zweit ist es aber auch wieder ein bisschen nervig, weil man sich ständig auf die Hucke nimmt. Das kann zwar lustig sein, aber es hat mich dann im Endeffekt auch genervt, das Spiel zu zweit zu spielen, weil man sich ständig im Weg ist.
Ja, redet mal mit den Leuten halt. Ne? Ich dachte, du spielst Brettspiel, das ist mir doch auch ständig im Weg.
Ja, aber da gehört es ja zum Konzept dazu. Hier, finde ich, ist es beides nicht. Also alleine ist es mir zu fad und zu zweit ist es so, dass man irgendwie ständig mit dieser Steuerung zu kämpfen hat, dass man, jetzt werfen, nicht mich aufheben, nimm doch das Ei. Und dann hat man dieses Perspektivenproblem. Hattet ihr das auch? Dass man immer diese Eier ja quasi nicht nur nach in einem 2D-Plattformer in die Gegend wirft, sondern manchmal snappt es so in die Tiefe, weil du dann ja auch irgendwie hinten einen Heißluftballon treffen musst oder so ein, wie heißen die Shy Guys, sind das, gell? Mhm. Die Shy Guys, die dann irgendwie da so sich verstecken und so weiter und dann hast du halt diese komische Problematik mit einem 2D-Eingabegerät dann in so einer 3D-Welt irgendwie zu zielen. Also fand ich irgendwie unbefriedigend.
Ich hatte eigentlich nicht die Probleme. Ich weiß nicht, was für ein Problem mit Yoshi ist. Also ich finde das witzig, dass also viele Leute sagen ja, Yoshi ist so leicht und so und ich finde das so witzig. Im Vergleich zu der Sekiro-Diskussion, die vor ein paar Wochen war. Aber Yoshi ja genau das Gegenteil. Ja, das Spiel ist halt leicht. Es ist halt alle Yoshis sind leicht. Also alle Kirbys und Yoshis sind leichte Spieler. Die sind für Leute gemacht, die gelegentlich mal einen Plattformer zocken. Also da habe ich auch gar nicht, da stelle ich mich auch gar nicht hin und sage, es muss anders sein. Es ist für mich, ist es alleine auch ein bisschen langweilig, aber zu zweit, wie gesagt, auch das Rumbumpen und so, es ist eigentlich sehr witzig. Ich finde, ich freue mich einfach über diese Kreativität. Es ist halt einfach cool, ja, die Welt zu sehen, und es reicht mir auch. Das Einzige, was mir auf den Sack gegangen ist, ist die Musik. Die ist sehr, also manchmal finde ich die ganz süß, manchmal finde ich die nervig. Das ist so eine Kindergartenmusik, die so absichtlich mit einer Flöte gespielt ist, die so eine Blockflöte, die einfach auch ein bisschen scheiße klingt. Und das,
total.
Und also ich finde, es funktioniert grundlegend. Es gibt einige Level, wie was super ist. Es gibt aber so andere Level, wo das so mehr so eine Traumatmosphäre oder so sein soll. Und da ist es echt einschläfernd. Also man sitzt da und es bedudelt dich. Und der Loop ist viel zu kurz. Also die Stücke müssten länger sein und mehr abwechslungsreicher sein, dann würde das auch besser funktionieren. Es ist nicht ultra scheiße, aber im Vergleich zu Yoshi's Island 1 oder ist das Yoshi's Island einfach, Super Mario World 2, das erste für den Super Nintendo, das waren ja geniale Musikstücke, die aber auch diesen Stil hatten, und hier ist es so ein bisschen zu dudelig, also zu einschläfernd. Ja. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Aber ansonsten, es ist halt ein einfacher Plattformer. Es ist okay.
Also wenn man ich habe ja auch nichts. Ich mag ja, wie gesagt, ich finde, es ist unglaublich schön, kreativ. Es sieht auch geil aus. Also ich finde dieses Plastische, diese Texturen, die sind ja der Hammer. Also du willst ja die ganze Zeit irgendwie reinlangen in die Switch und irgendwie das Zeug anfassen. Also allein wie die Yoshis aussehen mit ihren Felltexturen und diese ganze Pappe. Und ich finde es auch super charmant, wenn du dann auf der Rückseite bist und du siehst dann, dass die Shy Guys, dass sie das aus diesen Konservendosen und Verpackungsmaterial und so gebaut haben. Es macht zwar überhaupt gar keinen Sinn, warum oder wieso das jetzt in dieser Welt existiert, aber das muss ja bei Yoshi-Spielen auch nicht sein. Ich finde es einfach aber trotzdem belanglos. Also das ist so, glaube ich, dass ich werfe dem Spiel nicht vor, dass es leicht ist, aber es ist ja nicht nur leicht, sondern du kannst ja dann sogar noch einen noch leichteren Modus einstellen. Das ist ja dann das Absurde. Die Kollegen von Game 2, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Bericht, die haben gesagt, unser Mitarbeiter des Monats ist ein Stein. Und sein Kollege noch ein Stein. Und dann haben sie diesen Easy-Modus eingeschaltet und haben einen Stein auf den A-Button gelegt und einen Stein auf den rechten Analogstick und haben gezeigt, dass selbst ein Stein kann Yoshi durchspielen. Und dann ist deren Yoshi einfach komplett von links nach rechts durchgeflogen, weil im noch easigeren Easy-Modus kannst du überhaupt gar nicht mehr sterben. Du kannst dann irgendwie auch noch dauerhaft fliegen und dann fliegst du halt einfach komplett durch den Level. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum man es hier nicht geschafft hat, wie bei Mario Odyssey zum Beispiel, halt so einen dynamischen Schwierigkeitsgrad reinzumachen. Also Odyssey ist jetzt ja auch nicht schwer. Die leichten Sterne, die nötigen Sterne, die findest du ja immer auch so. Und dann kannst du aber auch so die kniffligen Sachen suchen. Und sowas gibt's halt hier gar nicht.
Ja.
Also, so, weißt du, es ist halt leicht und dann noch leichter. Es ist halt wirklich für die Zielgruppe ab 5 Jahren Switch haben.
Oder ja, sowas. Ja, genau. Und ich finde das okay. Also was natürlich schade ist, dass dann für Leute wie uns, die halt einfach sehr viele Spiele spielen, nicht ein Schwierigkeitsgrad mit dabei ist, der ein bisschen fordernder ist, aber ehrlich gesagt finde ich die Diskussion über Schwierigkeitsgrade insgesamt.
Nein, es geht ja hier um unsere Eindrücke, warum wir es auch. Also deswegen habe ich auch keine eigene Folge gemacht, weil ich immer so das Gefühl habe, wenn man dem Spiel jetzt eine eigene Folge widmet, dann fühlt sich das so ein bisschen unfair an, weil man ein Spiel dann dafür kritisiert. Oder ich hätte das Gefühl, ich würde es zu kritisieren für was es gar nicht sein will. Und das will ich ja nicht machen als fairer Kritiker. Hier bei Le Snack als Meinung finde ich es eigentlich ehrlich gesagt einfach nur schade, dass mir das Spiel nicht mehr Spaß macht, weil ich so hübsch finde und so putzig. Ja, aber es macht mir halt einfach keinen Spaß. Und das enttäuscht mich eher so auf einer mich persönlich enttäuscht es und ich finde es halt traurig, aber das werfe ich dem Spiel jetzt nicht vor, weil ich halt einfach merke,
deswegen finde ich halt so den Gewann-Beitrag mit dem Stein so semi-lustig, weil es ist schon klar, dass die Game One-Leute, die den ganzen Tag nur Spiele spielen, das einfach finden. Aber es gibt halt einfach auch Menschen, die nicht so viel Kontakt mit Spielen haben und die einfach irgendwas suchen, was einsteigerfreundlich ist, was man dann vielleicht auch mal mit dem Kind für eine Stunde spielen kann. Du sagst ja 4 bis 5 Jahre irgendwie, die ziehen jetzt nicht ultra krasse Kombos da ab und sind Fingerakrobaten, sondern es sind Menschen und Kinder, die sich in irgendeiner Form für das ganze Design begeistern können und sich einfach freuen. Und wenn die dann nicht damit zurechtkommen, weil das einfach nicht ihr Ding ist oder so, dann können sie sich immer noch an diesem Spiel erfreuen, weil dann entgehen ihnen nicht die Ideen, weißt du? Also dann, das ist ja, also so ein Spiel funktioniert, es ist ja auch was Gesellschaftliches. Wenn ich dann also wenn ich als Elternteil vor diesem Spiel sitze und dann habe ich mit meinem Kind eine gute Zeit, aber es braucht einfach den einfachen Modus, dann ist das so. Es geht ja eher um das Gemeinschaftliche. Für diese Leute ist es
gedacht. Ja. wie gesagt, meine Kinder sind einfach schon zu alt. Also wenn man eben so eine Zielgruppe hat, die, mit der man Yoshi spielen kann, dann ist das ein tolles Produkt und ein tolles erstes Spiel sozusagen. Mit meinen Kindern, die haben mich nur angeschaut, so spinnst du? Ich will Mortal Kombat spielen, haben die gesagt. Ohne Scheiß. Und ich so, nein, Yoshi.
Aber das Ding ist halt eben, das ist halt das, was der Game One-Beitrag halt da nicht leistet. Also, weil klar kann man sich lustig.
Ja, doch, der ganze Beitrag dann schon. Das war nur eine Sequenz quasi. Das war nur so, die haben immer so Gags zwischendurch, das war halt der Gag. Aber insgesamt haben sie auch das Spiel dafür gelobt, dass es das schafft, was es eigentlich schaffen will, nämlich ein schönes, nettes Zweierspiel zu sein. Wie gesagt, das Zweier, das ist nur meine einzige Problematik, wenn man es mit Leuten spielt, die halt nicht viel spielen, dann kommt diese Problematik, dass man sich ständig selber irgendwie aufgreift und schluckt und Huckepack nimmt. Das soll ja eigentlich helfen. Also man kann ja den anderen Yoshi quasi Huckepack nehmen, um dann doch vielleicht schwierigere Stellen irgendwie zu meistern, aber das kann auch, wenn man jetzt eben nicht so der Gamepad-Akrobat oder so ist, kann das auch eben doppelt nervig sein. Aber gut, das ist Jammern auf dem hohen Niveau. Gut, das war's mit Le Snack heute. Smashing the Battle, Alt Frequencies, Galley Break, nochmal zusammenfassend, Vader Immortal für die Oculus Quest, Blade Arcus Rebellion from Shining, auch wieder so ein geiler Name, oder? Und Yoshi's Crafted World. Sehr viel Switch-Sachen auch diesmal dabei. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Danke nochmal an Max für dieses wunderbare Logo, euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.